Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende. Sag mal, du kriegst zwei Kinder auf dem Atlantik? Wie geht das denn? Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit meiner sehr lieben Kollegin Anke Dembowski. Anke ist eine unserer Hör-Money-Autorinnen der ersten Stunde, muss man sagen. Und erste Stunde ist für Anke Programm, weil sie bereits 1989 den ersten Fondshop eröffnet hatte, machte dann eine Pause, um die Welt zu umsegeln. Sie ist langjährige Finanzjournalistin für Fachmagazine, Autorin auch mehrerer Fachbücher. Sie ist Vortragsrednerin und Mitbegründerin gemeinsam mit mir des Karrierenetzwerks Fondsfrauen. Wir reden mit dir, Anke, heute über dein Sabbatical und deinen Wiedereinstieg in die Finanzbranche. Vor allen Dingen aber auch wollen wir heute über Gold als Anlage sprechen. Für wen kann das interessant sein? Physisches Gold oder lieber ETFs? Gibt es überhaupt Gold-ETFs? Lohnen sich Goldsparpläne? Was ist das überhaupt? Oder soll ich doch lieber gleich Schmuck kaufen? Also ein goldiges Thema und ein goldisches Mädchen. Hallo, liebe Anke, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Dein Start ins Erwachsenenleben war ja noch recht klassisch, ne? Du hast ja ein Studium mal gemacht und bist dann in der Fondsbranche gelandet und hattest den ersten Fondshop in Berlin. Das heißt, du hattest eigentlich ein Startup lang bevor das hip war, oder?
Wenn man so sagen will, ja.
Und dann hast du dich aber aus diesem Fondsleben oder Finanzleben erstmal verabschiedet und bist dann mit einem Segelboot um die Welt gesegelt. Sag mal, wie kamst du denn eigentlich auf so eine Schnapsidee? Wie hast du es finanziert und wo bist du überhaupt hingesegelt?
Sag mal, es war immer ein ganz großer Traum von mir, so eine Weltumsegelung zu machen. Dann habe ich es geschafft, meinen Mann zu überzeugen, dass das eigentlich sein Traum war und nicht nur meiner. Und ein guter Freund von uns hat das mit seiner Frau gemacht. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wenn der davon erzählt hat. Und wir hatten den auch besucht auf seinem Schiff. Und dann wollten wir das auch machen. Und wir hatten dann geplant, eine Familie zu gründen, mein Mann und ich. Und dachten, das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um mal rauszugehen. Weil so richtig toll arbeiten kann man ja auch nicht mit zwei kleinen Kindern. Und dann dachten wir, dann kombinieren wir einfach die Elternzeit mit der Zeit der Weltumsegelung, mit diesem Sabbatical. Und 3 Jahre wollten wir unterwegs sein, das war der Plan. Jetzt fragst du, wie wir das finanziert haben. Als Finanzfachfrau habe ich dann natürlich den Finanzplan gemacht und habe so überlegt, wie machen wir das? Wir haben alles verkauft, wir haben die Wohnung verkauft, das Auto verkauft, die restlichen Sachen haben wir untergestellt, sodass wir in Deutschland keinerlei laufende Kosten mehr hatten. Und dann habe ich kalkuliert, was geben wir aus auf dem Schiff. Das war weniger, als ich sogar kalkuliert hatte. Wir hatten am Ende zu zweit und dann nachher als Familie ungefähr 1.000 US-Dollar, also rund 1.000 Euro im Monat gebraucht. Mhm. Also pro Jahr 12.000 Euro. Der große Brocken war natürlich das Schiff. Es musste ja erstmal das Schiff gekauft werden. Das war dann viel, aber die laufenden Kosten, die waren dann nicht mehr so viel. Jetzt fragst du, wo sind wir denn lang gesegelt? Der Plan war, einmal herumzusegeln um die Welt. Wir sind dann über den Atlantik und dann haben wir ganz plötzlich 2 Kinder bekommen. Und dann hatten wir ehrlich gesagt Bedenken, durch den Panama-Kanal zu gehen, weil dann kommt die richtig große Seestrecke und dann mit 2 kleinen Kindern. Das haben wir uns dann doch nicht zugetraut. Insofern sind wir dann einfach 2 Jahre in der Karibik geblieben, die Karibikinseln rauf und runter, was auch sehr schön war.
Und wahrscheinlich auch ruhigeres Gewässer, weil, sag mal, du kriegst 2 Kinder auf dem Atlantik. Wie geht das denn?
Nee, zum Kinderkriegen bin ich tatsächlich nach Deutschland zurückgeflogen, weil ich wusste dann auch nicht, wie ist das denn mit der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort. Also da bin ich dann für 2 Monate jeweils nach Deutschland gegangen.
Ah, verstehe. Das heißt, du bist dann nochmal heim, hast deine Kinder gekriegt, bist zurück und hast noch 1 gezeugt und dann bist du nochmal heimgeflogen.
Genau, hat ja Spaß gemacht.
finde ich ja schon genial. Ich stelle mir nur das ein bisschen schwierig vor, mit einem Baby zu segeln. Ich hätte Angst, das Kind fällt ins Wasser. Wie geht das denn?
Nee, also das ist, wie wir erwarten, ganz besonders einfach. Die werden auch noch nicht seekrank. Am Anfang können sie auch gar nicht laufen und sich so richtig fortbewegen. Die sind also ganz sicher in diesem Schiff aufgehoben. Und man ist ja auch nicht die ganze Zeit auf wirklich großer Überfahrt oder so, sondern wir waren ganz überwiegend im Hafen, am Strand, haben mit den Kindern dann die Inseln erkundet und haben ja einfach quasi 2 Jahre Strandurlaub gemacht, ja, wenn man so will.
Okay, und quasi dann übernachtet auf eurem Segelboot und auf der Überfahrt, dann waren sie quasi angeschnallt in unter Deck oder
also
so.
Also wenn wir wirklich übergefahren sind von einer Insel zur anderen, da waren die angeleint und hatten ansonsten im Beiboot dann auch Schwimmflügelchen an, wenn was passiert, dass wir sie raus hätten heben können aus dem Wasser.
Ja, schon eine sehr, sehr mutige Frau, habe ich dich schon immer für bewundert. Sowas könnte ich gar nicht, zumal ich ja auch total seekrank werde auf dem Meer, lustigerweise nicht auf dem See. Weiß nicht, warum das so ist, aber seekrank, also wenn es das gibt, werde ich nicht. Aber auf dem Meer werde ich sofort, wird mir sofort übel. Also das vertrage ich in keinster Form. Und daher bewundere ich das umso mehr, dass du das aushalten kannst und deine Kinder sind sicherlich auch seefest. Aber dann sind ja die 3 Jahre umgegangen, trotzdem ihr sparsam gehaust habt, war es dann irgendwann mal back to reality. Jetzt ist das ja der Traum von vielen, dass man sich mal so eine Auszeit gönnt, so wie ihr das gemacht habt, eure Träume zu verwirklichen. Und wie war das dann, als du wiedergekommen bist? Konntest du dann einfach so nahtlos anknüpfen an dein bisheriges Leben beziehungsweise dein vorheriges berufliches Leben?
Das hatte ich natürlich gehofft, ist ja klar. Es muss ja dann auch wieder weitergehen und der Geldbeutel muss wieder aufgefüllt werden. Aber ich muss sagen, das war schon knifflig, weil als wir weg waren oder während dieser Zeit, da ist die Dotcom-Blase geplatzt. 2000 bis 2003 war ein wirklich massiver Börsencrash. Mein ganzes berufliches Netzwerk war überall verstreut, aber keiner war mehr da, wo er vorher war. Das heißt, ich habe auch meine guten Berufskolleginnen und Kollegen nicht mehr so einfach wiederfinden können. Und das hat auch den Wiedereinstieg erschwert. Und natürlich tut sich auch in der Zeit sehr viel. Ja, wir waren am Ende des Tages waren wir 4 Jahre unterwegs. In 4 Jahren tut sich enorm viel. Mhm. Und das möchte ich auch wirklich allen Frauen sagen. Es muss ja nicht jeder eine Weltumsegelung machen, aber man macht ja mal eine Familienzeit, eine Auszeit, eine berufliche. Und es fühlt sich so schön an und man möchte gerne oder man ist versucht, diese Zeit zu verlängern. Aber es ist einfach so, je länger man draußen ist, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg. Und der Wiedereinstieg, der war wirklich unheimlich schwer. Einfach Fuß zu fassen, das Wissen wieder aufzubauen, sich da wieder auf Vordermann zu bringen und auch das Zutrauen zu sich wieder zu haben. Weil ich hatte immer gedacht, vielleicht hat sich das ja in der Zwischenzeit geändert. Wenn ich mir bei einer Sache vermeintlich sicher war, dann war ich mir aber doch nicht so ganz sicher.
Ja, aber es ist dir ja trotz alledem gelungen. Aber ja, wie du sagst, je länger man weg ist, umso schwieriger wird es. Da muss man natürlich dazu sagen, dass du das ja gemacht hast, wie du eben beschreibst, um die Jahrtausendwende. Das heißt, das Internet war noch nicht so ausgeprägt wie heute und du konntest auch nicht so in Verbindung bleiben oder dich auch auf dem Fortlaufenden halten über Themen. Das hat sich ja Gott sei Dank heute ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ich glaube, soweit ich weiß, kann man das auch auf dem Segelboot machen, wenn man entsprechend ausgestattet ist heute, oder? Mit irgendwelchen Internet.
Im Prinzip geht das. Also das, was wir hier machen, könnte man auch vom Segelboot in euer Office machen, ja?
Ja, ja. Zumindest könnte man heute ein bisschen mehr in Touch bleiben. Aber ich denke mal, man hat dann vielleicht auch nicht so die Lust, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch viele Digitalnomaden, die unterwegs sind und dann auch ihren Leben am Strand verbringen, aber eigentlich nur mit dem Laptop am Strand hocken. Ich weiß auch nicht, ob das so erwünschenswert ist. Also du wolltest ja auch wirklich eine Auszeit nehmen. Aber es ist dir ja trotz alledem gelungen. Du bist ja auch eine gute Netzwerkerin und du hast ja auch ein großes Finanzfachwissen und das ist ja auch nicht schlechter geworden. Und das, was in den paar Jahren stattfand, hast du ja dann relativ flott wieder aufgeholt. Du hast ja für uns, du schreibst ja für uns mehrere Fachbeiträge. Unter anderem hast du jetzt vor kurzem, haben wir über Gold geschrieben und das ist ja eine wichtige Anlage für viele, weil man sagt, das ist immer so ein bisschen was in Krisenzeiten. Der Artikel, den du geschrieben hast, der heißt Bling Bling ins Depot, sind Gold-ETFs eine gute Anlage? Und denn es gibt da schon bei Gold einiges zu beachten. Es wird ja immer gesagt, dass man so 5-10% seines Vermögens in Gold investiert haben sollte. Erzähl uns doch mal kurz, warum das aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll ist. Warum sagt man das überhaupt so?
Ob das jetzt 5 oder 10% sind, das ist gar nicht so erheblich, sondern es gibt ja verschiedene Anlageklassen. Es gibt festverzinsliche Wertpapiere, die sollte man haben. Es gibt Aktien oder Aktienfonds, die sollte man natürlich auch haben. Es gibt Gold, das sollte man auch haben, und es gibt Immobilien, das sollte man auch haben. Das heißt, es ist einfach sinnvoll, sich breit aufzustellen, dass man in jedem Töpfchen, was es sozusagen gibt, etwas hat. Ja, mit Immobilien ist es vielleicht etwas schwer, weil das sind dann immer große Abschnitte, aber mit den anderen genannten Dingen, da kann man sagen, okay, da macht man ein Töpfchen voll, noch ein Töpfchen voll, noch ein Töpfchen voll. Der Grund, warum es sinnvoll ist, überall ein bisschen was zu machen und nicht alles auf eine Karte zu setzen, ist, es kann jederzeit ein völlig überraschendes Ereignis geben. In der Finanzbranche spricht man da von einem schwarzen Schwan, weil man dachte lange Zeit, es gibt nur weiße Schwäne, und dann war man völlig überrascht, schwarze zu sehen. So, und ein solcher Schwan, der kann jederzeit um die Ecke kommen. Und wir hatten jetzt gerade einen im Anfang des Jahres mit Covid-19. Das war ein schwarzer Schwan. Den hatte keiner auf dem Schirm. Und darauf hätte man sich daher auch nicht vorbereiten können. Und es ist das passiert, was meistens dann passiert. Nicht immer. Börsenregeln, die sind nie 100%, sondern eben nur relativ häufig. Die Aktienmärkte sind gecrasht, als der Virus auch sich weltweit verbreitet hatte, als einem bewusst wurde, das ist nicht ein rein chinesisches Problem. Und Gold ist gestiegen. Das heißt, es ist oft so, dass Aktien fallen und Gold als Krisenanlagemedium steigt dann. Ja, und wenn das eine gerade nicht funktioniert oder nicht gut geht oder vielleicht nicht liquide ist, dann geht das andere. Daher ist es eben wichtig, sich breit aufzustellen. Und wenn man jetzt Gold als Anlagemedium ansieht, dann ist vielleicht eine Portfolio-Beimischung von 5-10% sinnvoll.
Also damit man wirklich noch was hat, eine Diversifizierung, wie man das so schön sagt, ne, von den anderen Vermögenswerten. Und weil ja Gold irgendwie so auch als Krisenwährung gilt, wobei dann auch in der Zeit, als alle Börsen fielen, auch Gold gefallen ist, aber sich eigentlich auch relativ...
Am Anfang, ja, genau. Also da hat sich Gold gar nicht an diese Regel gehalten.
Verflixt nochmal.
Ja. Aber es hat dann wieder die Kurve bekommen. Also mittlerweile ist der Goldpreis auch tüchtig angestiegen.
Genau. Also es sollte also nur eine kleine Beimischung sein, damit man da noch einen Vermögenswert hat, der nicht ganz so stark schwankt oder zusammenhängt, wie die anderen Werte das eigentlich sind. Und eine der großen Themen ist ja, wie man überhaupt Gold kauft. Also ich habe eine Freundin von mir, das ist schon viele, viele Jahre her. Damals habe ich noch eine Kolumne gehabt in der Börse Online, habe ich das damals schon drüber geschrieben. Frau Kollegin. Die sagte zu mir, rief sie mich an und sagt, du, ich habe jetzt Gold gekauft. Da sage ich, sehr prima, was hast du denn gekauft? Da sagt sie halt Gold. Und ihr war gar nicht klar, was für eine Art sie gekauft hat. Hat sie jetzt Goldbullions, Münzen, Barren gekauft? Hat sie einen Sparplan gekauft, einen ETC oder einen ETF auf Gold? Also sie hat das gar nicht so richtig verstanden. Und deshalb glaube ich, ist wichtig mal, dass wir jetzt mal drüber sprechen, auf welche Arten man Gold erwerben kann. Also es gibt ja die Goldbarren, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Und dann gibt's die als ETF. Beziehungsweise ETC, das muss man auch mal genauer anschauen. Fangen wir doch vielleicht mal an mit den Goldbarren beziehungsweise Goldmünzen. Was ist denn daran interessant, sich sowas physisch zu erwerben, und wo liegen dabei die Risiken? Was sollte man dabei überhaupt beachten?
Wenn man Gold in Form von Barren oder Münzen, ist das Direkteste, das ist archaisch, man kann es anfassen, und jeder oder jede, dem es einfach ein gutes Gefühl verleiht, so einen Goldbarren zu Hause zu haben oder Goldmünzen zu Hause zu haben, die sollen das tun und das gute Gefühl haben. Es ist da auch eine Überlegung dahinter. Das ist allerdings ein sehr düsteres Szenario. Für den Fall, dass mal alle Stricke reißen, eine Wahnsinnskrise ausbricht, vielleicht kein Geldautomat mehr funktioniert, weil ein Meteorit eingeschlagen hat, der magnetische Wellen aussendet oder so, dann hat man immer noch das Gold. Und die Idee ist, dann kann ich mit meinem Gold hergehen und das gegen Lebensmittel eintauschen. Ja, das hat auch in Teilen funktioniert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist vielleicht so eine überlieferte Geschichte auch von Opa oder Oma. Aber natürlich ist es auch insofern gefährlich, als das Gold gesichert werden muss. Also man muss das irgendwie gut weglegen oder am besten in den Tresor legen. Den Tresorschlüssel muss man dann im Falle eines Falles finden. Und manche Leute achten tatsächlich dann darauf, dass es kleine Stückelungen sind. Mhm. Ja, weil in so einem Megakrisenszenario, da willst du auch nicht mit einem Kilo Goldbarren durch die Gegend laufen. Und die Leute, die eben wirklich diese Ängste haben oder diese Vorstellung, die nehmen ganz kleine Stückelungen. Ich habe sogar von einem Family Office gehört, die raten ihren Kunden, Golddraht zu kaufen. Dann kann man immer so ein Stückchen Draht abmachen, um damit ein Laib Brot zu kaufen oder so. Ja, wer weiß, vielleicht sind das die lachenden Leute, wenn mal dieses Megaszenario eintreten sollte.
Ja gut, man könnte ja behaupten, Covid-19 ist ja schon ein Megaszenario. Was du jetzt schreibst, das ja sprengt ja nochmal meine Fantasie. Ein Meteorit, der einschlägt mit magnetischen Wellen. Also Anke, vielleicht schreibst du nochmal einen Roman oder so. aber du hast natürlich total recht. Also als die Finanzkrise war in 2007, 8, 9, habe ich mehrere Gespräche auch geführt, mit Leuten aus der Branche, die sich auch bewusst entschieden hatten, nicht nur ihre Bankkonten zu diversifizieren, aus Angst, dass die eine oder andere Bank nicht mehr überlebte, aber dass sich auch viele bewusst Münzen in kleinen Stückelungen gekauft haben, um eben diesen Effekt zu haben, wie du beschreibst, dass man, wenn es hart auf hart kommt, nehme ich mein Päckchen Münzen und mache auf nach Finnland und dann kann ich mir dort noch ein Stück Holz kaufen oder eine Holzhütte oder so. Also das war wirklich Gespräche, die ich geführt habe, das zu meinem auch Erstaunen. Also die Leute haben das schon ernst genommen. Und wie du sagst, so ein Goldbarren, der ist ja schwer, ja, kann sie nicht so gut mit fliehen. Und Münzen ist ja auch so ein Thema. Also ich höre ja auch immer wieder, dass viele Münzen ausverkauft sind und dass Riesenschlangen auch jetzt sind in den vor den Goldhäusern, vor den Häusern, die Gold zum Beispiel
verkaufen. Edelmetallhändler sind das dann, ja?
Entschuldigung, ja, Edelmetallhändler. Das fand ich auch sehr interessant. Aber wenn man eine Münze kauft, da gibt's ja auch Krügerrand und kanadische. Hast du da hast du selber sowas gekauft? Hast du da Erfahrungen damit, was da am besten sein soll? Oder gibt's da keine Präferenz dafür?
Ich muss sagen, mit Goldmünzen selber kenne ich mich nicht aus, die habe ich auch nicht gekauft. Mhm. Dann ist noch immer die Frage, ist es ein heute noch gültiges Zahlungsmittel? Danach richtet es sich, ist Mehrwertsteuer drauf zu zahlen oder nicht Mehrwertsteuer drauf zu zahlen? Und ich denke, mit Münzen muss man sich auch wirklich gut auskennen. Ja, da kommt es drauf an, wie ist der Erhaltungszustand und ist es polierte Platte oder ja, und jeder Händler wird einem dann sagen, oh nee, diese Münzen, die nehmen wir aber nicht an, die sind ja gar nicht mehr gut erhalten und wollen in Wirklichkeit den Preis drücken auf die Art und Weise. Also es ist wieder ein Gebiet, wo man sich gut auskennen muss, aber wer sich auskennt, kann da sicherlich auch reüssieren.
Also wer sich ein bisschen auskennt oder einfach nur einen schönen Goldbarren zu Hause haben möchte, keine Angst hat, dass er geklaut wird oder zumindest sich ein Tresor gebaut hat, für den ist das vielleicht interessant, was man natürlich bei Gold auch nie hat und vor allen Dingen nicht, wenn man sich das ins Tresor legt, ob in den eigenen oder in einen bei einer Bank. Du hast ja keinerlei Zinsen. Das heißt, im Zweifelsfalle kostet dich nur die Vorhaltung von dem Gold etwas, richtig?
Ich meine, ja, das ist, sag mal, generell die Überlegung bei Gold, das wirft nichts ab. Es ist ja einfach nur dieser Rohstoff. Aber da spielt jetzt die Zinssituation eine große Rolle. Weil im Augenblick ist es ja so, dass wir sowieso kaum oder gar keine Zinsen bekommen auf dem Sparbuch, auf Festgeld, auf sonstigen liquiden Anlagen. Und insofern vermisst man nichts, wenn man bei Gold keine Zinsen bekommt. Hätten wir ein deutlich höheres Zinsszenario und man würde auf risikolose Papiere 7 oder 8% bekommen, dann ist die Überlegung natürlich nochmal eine ganz andere. Will ich dann Gold haben, wo ich keine laufende Verzinsung bekomme?
Mhm. Guter Punkt, so kann man das natürlich auch sehen. Kriegst ja eh nichts, also kannst ja auch Gold haben.
Ja.
Okay, das ist zwar eigentlich nicht so lustig, aber gut. Dann hört man ja auch sehr häufig von Goldsparplänen. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, die solche Sparpläne, die werden von Banken oder Edelmetallhäusern angeboten. Im Prinzip sind das ganz normale Ansparvorgänge. Die buchen dann jeden Monat Betrag X ab, was man eben vertraglich vereinbart hat, jeden Monat 100 Euro. Und wenn dann die Summe erreicht ist, um einen bestimmten Goldbarren zu kaufen, sagen wir einen 50-Gramm-Barren, dann wird dieser Goldbarren gekauft. Die Schwierigkeit daran ist, sind relativ hohe Kosten, weil um so einen Goldbarren zu kaufen, es gibt nicht einen Marktpreis, sondern es gibt einen zweigeteilten Preis mit Spread. Das ist die Differenz dazwischen, nämlich ein Kaufkurs und ein Verkaufkurs. Und je kleiner der Goldbarren ist, desto höher ist dieser prozentuale Spread, also im Prinzip die Ankaufsspesen, die auf diesem Goldbarren liegen. Und den muss man bei so einem Goldsparplan bezahlen, diese Kosten.
Also ist das schon relativ teure Art? Man könnte ja auch sagen, ich spare selber so viel Geld an, bis ich genügend habe, um mir einen Barren zu kaufen. Ist das vielleicht mehr so ein Marketing-Trick? Also ich meine, ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Wer einem sowas verkauft und ob die dann auch wirklich Gold dazu kaufen. Da gibt es ja auch sehr viel Wildwuchs in dem Segment, oder?
Ja, da gibt es auch so ein paar dubiose Anbieter. Banken bieten es aber auch an, also ganz seriöse Banken. Der Vorteil daran ist, dass es sehr praktisch ist. Ja, ich kaufe jeden oder es wird jeden Monat Betrag X abgebucht von meinem Konto und der Anbieter dieses Sparplans achtet darauf, habe ich denn jetzt den Betrag erreicht, ja oder nein? Und dann wird dieser Goldbarren gekauft und in mein Depot oder in mein Safe gelegt. Also insofern ist es praktisch, aber eben nicht billig.
Okay. Und muss man da gewisse Verpflichtungen eingehen bei so einem Sparplan oder kann man den, wie man bei einem ETF, wenn man den kauft, da kann man ja ab 25 Euro kaufen, kann man ja jederzeit stoppen. Geht das auch mit so einem Sparplan oder sind die mit anderen Auflagen verbunden?
Normalerweise sind die auch so, dass man den Vertrag kündigen kann. Es gibt manchmal Kündigungsfristen, aber da muss man sich dann, in dem Fall muss man sich einfach das Kleingedruckte anschauen, was da drin steht. Also wie sieht die Kündigungsmöglichkeit aus, welche Kündigungsfrist habe ich und kann ich zwischendrin, wenn es mir finanziell nicht so gut geht, sagen wir mal, jetzt arbeite ich vielleicht in Kurzarbeit, kann ich dann diesen Sparplan auch mal aussetzen.
Ja, weil ich habe auch gesehen, es gab da, wie gesagt, auch ein paar dubiose Anbieter in diesem Segment. Da muss man schon genau hingucken, was man da für Vertragskonditionen hat und nicht irgendwelchen großen Provisionsjägern aufsitzt. Da muss man schon ein bisschen genau hinschauen und vor allen Dingen, wie du sagst, das Kleingedruckte lesen. Also hab Acht, ne? Was man da so kauft. Gold ist nicht gleich Gold. Aber ein sehr, sehr beliebtes Anlageinstrument generell sind ja die ETFs, also Exchange Traded Funds. Und es gibt ja auch sogenannte Gold-ETFs. Die sind aber eigentlich nicht ETFs im klassischen Sinne, sondern die sind sogenannte ETCs, kann ich kaum auf Deutsch aussprechen, ETCs, also Exchange Traded Commodities. Erklär uns doch bitte mal den feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Rechtsformen.
Also du hast es schon angesprochen, ist wirklich ein ganz feiner Unterschied. Exchange Traded Funds, also ETFs, die investieren in Wertpapiere. Und jetzt ist Gold ja kein Wertpapiere, sondern Gold ist ja ein Rohstoff. Und deshalb heißen Gold-ETFs, wenn man es streng nimmt, eigentlich Exchange Traded Commodities, also ETCs. Man muss einen kleinen Trick machen, weil nach europäischem Investmentrecht dürfen Fonds nicht direkt in Rohstoffe investieren. Man verpackt sozusagen das Gold in ein Wertpapier. Das ist dann technisch gesehen eine Inhaberschuldverschreibung. Und diese Inhaberschuldverschreibungen sind mit Gold hinterlegt. Also die sind gekoppelt auch an den Goldpreis. Und in diese Inhaberschuldverschreibung investiert dann der Fonds. Insofern ist es eben ein ETC, wenn man es ganz genau nimmt, und kein ETF. Aber sagen wir, normalerweise im täglichen wird auch von Gold-ETFs gesprochen.
Nun aber liegt ja da auch bekanntlich der Unterschied im Feingedruckten. Also wenn man sagt, es ist jetzt kein ETF, das heißt, es hat eine andere Rechtsform, wie du sie beschreibst. Und das heißt ja auch, dass jemand, der das herausgibt, diese Inhaberschuldverschreibung, wenn der dem Herausgeber etwas passiert, dann verhält sich das doch anders als bei einem ETF.
Ja,
also das ist ja kein Sondervermögen.
Von diesem Ummantelungspapier sozusagen, wenn der insolvent würde, pleite ginge, dann wäre auch dieses Zertifikat sozusagen wertlos. Insofern, ja, also es ist eben nochmal es ist nicht der Goldbarren. Ja? Der Goldbarren ist das Direkteste, das Archaischste, was man haben kann, und alles, was drumherum gemacht wird, ist eben nochmal eine Ableitung, nochmal eine Ableitung, nochmal eine Ableitung. Und in jeder Ableitung gibt es ja kleine Ungewissheiten. Ja, aber die können natürlich auch mal schlagend werden.
Genau, und deshalb muss man das im Vorfeld schon wissen. Ich glaube, der Zetragold ist, glaube ich, der größte Gold ETC bei uns? Ich habe jetzt nicht nochmal in die Zahlen geschaut.
Soweit ich das weiß, ja, ist es der größte und auch der gängigste.
Genau, also viele haben den und ich habe den auch schon mal gekauft oder besitze den auch persönlich. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich sag's, hab's jetzt schon gesagt. Und habe mir den auch, hab den auch im Depot. Aber wichtig ist halt da die Feinheiten doch zu verstehen, damit es hinterher nicht immer Überraschungen gibt. Ne? Man kann halt das Gold nicht immer physisch kaufen, wenn man das möchte. Es hat verschiedene Dinge, die damit einhergehen. Und so ist das eigentlich für viele auch eine Alternative geworden. Und dann gibt es ja nochmal die Besonderheit, dass es auch in der Schweiz ETFs gibt oder Gold-ETFs gibt. Was hat es denn damit auf sich?
Aber die Schweiz hat sich rausgebildet als hauptsächliches Ursprungsland von Gold-ETCs, weil nach europäischem Investmentgesetz dürfen europäische, also EU-Fonds quasi, nicht alles in eine Anlage stecken. Und jetzt ist ja ein Gold-ETC soll ja alles in Gold anlegen. Und da kollidiert es ein wenig mit dem europäischen Gesetz, weil das möchte diese Risikostreuung. Aber wenn ich eben reinen Goldfonds habe, dann ist das ein reiner Goldfonds und da ist nicht allzu viel gestreut. Gold ist Gold. Und das ist nach Schweizer Gesetz eben etwas leichter möglich. Deshalb sind viele Fonds in der Schweiz aufgelegt. Wo du aber sagst Schweiz, da ist auch noch eine Besonderheit. Es gibt auch Goldminenfonds, ja, die investieren nicht in Gold oder in Derivate von Gold, sondern die investieren in Goldminenaktien. So, im Prinzip ist das dann ein Aktienfonds, der eine spezielle Branche, nämlich Goldminenaktien, abdeckt. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Das ist aber im Prinzip ein Aktienfonds, ja, kein Rohstofffonds.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Fonds, die in Goldminenaktien zum Beispiel investieren, das ist ja eigentlich ein Branchenfonds. Das heißt, die haben einen gewissen Fokus und dann haben die dann, sind das auch noch Aktiengesellschaften. Das hat dann wieder ein ganz anderes Risikoprofil, was jetzt nicht dem zwingend 1:1 ähnelt von Gold an sich oder von einem Goldbarren.
Ja, ja, also die ETCs, die Gold-ETCs oder ETFs, die machen das, was man von ihnen erwartet. Die sind ziemlich gut gekoppelt an den Goldpreis. Also geht der Goldpreis rauf, steigen die im Preis, geht der Goldpreis runter, fallen die im Preis. Und das will man machen mit täglicher Verfügbarkeit, täglichem Handel. Man kann täglich auch den Preis dieses Fonds beobachten. Das liefern die und das liefern die auch sehr gut.
Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt schon einige unterschiedliche Formen angeschaut. Also einmal selber physisch was kaufen, damit man es in der Hand hat, was haptisches. Oder Goldsparpläne, wo dann jemand für einen das kauft und hoffentlich das Gold auch wirklich erwirbt und deponiert. Oder man macht es über eine Wertpapiere-Variante, also ETC/ETFs. Oder man kann sich auch in der Branche engagieren, also Goldminenfonds zum Beispiel. Was kostet denn jetzt so, Money Talks ist ja immer unser Spruch hier, wie verhält sich's eigentlich mit den Kosten einer Anlage in so einem Gold-ETC? Wie muss ich mir das vorstellen?
ETFs sind ja dafür bekannt, dass sie relativ niedrige Kosten haben. Das ist einer der ganz großen Vorteile. Und bei Gold-ETFs oder ETCs, da liegen die Kosten so zwischen 0,2% pro Jahr und 0,5% pro Jahr. Und dafür kriege ich eben ein komplett zum Wertpapier verkleidete Fondsanlage. Ja, und das ist natürlich eine praktische Sache.
Okay, also überschaubar von den Kosten her. Und Risikoprofil, gut, geht analog auch ein bisschen logischerweise mit Goldpreis dann einher. Und man muss natürlich auch sagen, dem Dollar. Weil viele dieser, also der Hauptgoldpreis meines Erachtens wird doch in US-Dollar notiert, oder?
Ja, also die Hauptgoldpreisfindung findet für die Unze Gold statt und ist in US-Dollar. Das heißt, der Goldpreis ist auch gekoppelt an den Dollar. Uns wird dann letztendlich lediglich umgerechnet in Euro, um auch einen Kilopreis für Gold zu haben.
Und wir machen ja keine Anlageempfehlung logischerweise hier bei Her Money. Aber für welchen Anlegertyp prinzipiell würde sich denn Gold eignen oder für wen eher nicht?
Sag mal, als Beimischung eignet sich eine Goldanlage für jede Frau oder jeder Mann. Ich würde sowieso nicht alles auf eine Karte setzen und auch nicht alles auf die Karte Gold, aber als Beimischung, da sehe ich jetzt keine Einschränkung, für wen sich das nicht oder ganz besonders eignen sollte. Es sei denn, ich möchte wirklich diese ganz archaische Form und will einen Goldbarren in der Hand haben, ja, dann muss ich eben Gold kaufen für einen bestimmten Anteil von meinem Geld, was ich investieren möchte.
Also kann sich das mit einem kleinen Prozentualsatz, wie wir es eingangs schon beschrieben haben, so 5% vielleicht, macht das Sinn, sich so eine, ja, so als Diversifizierung das beizulegen. Oder man kauft sich halt einen Goldbarren oder eine Münze. Sowas lässt sich auch immer gerne verschenken an Enkelkinder oder so. Da denke ich nur an meinen eigenen Vater, der so kleine Sachen da gekauft hat. Oder es gibt es ja auch Silber und so Sachen. Das hat dann vielleicht aber auch eher so einen sentimentalen Wert und vielleicht nicht unbedingt nur so einen richtigen Wert, dass man das hinterher veräußert. Kaufst du eigentlich lieber Schmuck oder würdest du lieber so ein ETC oder so irgendwas kaufen?
Also ich bin eine Frau, ich trage sehr gerne Schmuck, auch wenn er goldig ist. aber es ist immer gut, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also dass man Schmuck hat, wenn er einem gefällt, und zusätzlich kann man ja auch ein ETC kaufen, Gold-ETC.
Ja, man kann das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann ja was Goldiges tragen, ja, und das hat ja auch eine Wertbeständigkeit und lässt sich auch im Falle eines Falles eintauschen gegen was zu essen. Ja, wenn so manche Verschwörungstheoretiker, die ja dann den Weltuntergang hervorbeschwören und der Untergang aller Währungen und sonstigen Themen, da geht's ja vielleicht auch noch, indem man ein kleines Schmuckstück versetzt. Also ich mag auch sehr gerne selber Schmuck tragen und bin auch ein Fan davon, aber ich habe auch nichts gegen so eine andere Art von Goldanlage. So, das war doch recht goldisch. Liebe Anke, hast du denn noch einen abschließenden Tipp oder ein Fazit für unsere Zuhörerinnen oder auch für unsere Hörer, ob das jetzt um Gold geht oder ob es um Karriere geht, Sabbatical, ja?
Ja, als Tipp habe ich, dass man irgendwann in die Gänge kommen muss. Das heißt, wenn man unbedingt etwas machen möchte oder man möchte Geld anlegen oder man möchte ein Sabbatical haben, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles komplett ausrecherchieren, bis man 100% im Bilde ist. Man wird bei keiner Sache, denke ich mal, 100% im Bilde sein, sondern man soll sich vernünftig informieren, bei guten Quellen informieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt weiß ich eine ganze Menge zu dem jeweiligen Thema, dann einfach machen. Springen. Also ich kenne genügend Frauen, die würden unheimlich gerne mal irgendwann investieren, haben aber das Gefühl, sie kennen sich nicht so gut aus. Es ist besser, man macht halt mal was mit einem kleinen Betrag, vorsichtig, nachdem man sich ein bisschen informiert hat, und lernt dann einfach beim Tun, anstatt dass man es immer vor sich herschiebt und nie ins Tun kommt, sondern immer nur das Gefühl hat, man kennt sich immer noch nicht genug aus. Und es ist mit dem Sabbatical genauso. Ja,
ja, also dein Fazit ist Learning by Doing sozusagen. Und dem kann ich nur beipflichten, weil es, ich finde, dass es häufig tendieren wir Frauen auch dazu, uns über zu informieren, was auch was mit Sicherheit oder Kontrolle zu tun hat, anstelle einfach mal zu springen. Und von daher danke dir für deinen abschließenden Tipp und auch für deine Insights. Wer das noch nachlesen möchte, und wir haben auch konkret ein paar von den Anlageprodukten aufgelistet mit ISIN und allem, was dabei ist, findet das auf unserer Homepage. Der Artikel heißt Bling Bling ins Depot. Sind Gold-ETFs, ETFs eine gute Anlage? Einfach mal reinschauen. Ja, danke. Danke, Anke, muss ich an dieser Stelle, darf ich das jetzt mal sagen ins Mikrofon?
Das lässt aber einen Schluss auf unser Alter zu. Ja?
Genau, aber Anke Engelke ist auch keine schlechte Erinnerung, muss ich mal sagen. Ingo Lück, ja. Ja, zurück. Ja. Also, liebe Anke, ich danke dir für deine Zeit heute, für deine Insights und ja, wünsche dir allseits gutes Händchen beim Segeln und vor allen Dingen bei deiner Anlage. Und wir hören uns sicherlich wieder mal in diesem Format, weil wir haben ja immer wieder neue Themen, über die wir sprechen wollen mit euch. Und von daher freue ich mich, wenn ich dich wieder begrüßen darf. Und hast ein mega schönes Setup für alle diejenigen, die das dann vielleicht später auf YouTube schauen. Also, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute, schönen Tag noch bei dir an den Bodensee, wo du ja residierst. Und freue mich und bedanke mich bei all unseren Hörerinnen. Abonniert bitte unseren Newsletter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf hermanni.de oder unseren Podcast bei Spotify. Bewertet ihn sehr gerne bei iTunes und Fragen und Anregungen sehr gerne immer per E-Mail über kontakt@hermanni.de, über Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne, alles Gute und ciao!